Ein ehrliches Gebet, was wir da gehört haben. Ich habe meine Predigt überschrieben, kein fauler Friede, und habe noch so einen Untertitel hinzugefügt, über ein ehrliches Miteinander und die Einheit in der Gemeinde. Es gibt ganz viele Bibelworte zu diesem Thema. Ich habe eins ausgewählt, das mich immer wieder auch in meinem Leben begleitet hat und mir sehr, sehr wichtig geworden ist. Das ist der Text aus Epheser 6, und während der Predigt bleibt der Text einfach so stehen. Ich lese ihn jetzt vor aus Epheser 4. Epheser 4, Vers 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen, und durch alle und in allen. Die Einigkeit, die Einheit durch den Geist Gottes. Wir sind berufen, Jesus nachzufolgen, sind berufen, Teil des Reiches Gottes zu sein. Und dadurch haben wir eine über unsere menschliche Würde, die wir schon haben, noch eine Würde hinaus. Wir sind Kinder Gottes, des himmlischen Vaters. Wir gehören zu Jesus, dem Herrn der Welt. Und deswegen erinnert Paulus die Gemeinde hier daran und sagt, erweist euch eurer Berufung, die ihr habt, würdig. Lebt nicht unter eurer Würde, sondern eure Würde zeige sich auch im Umgang miteinander. Und er zählt dann auf Demut und Sanftmut, übersetze ich mal, keine Machtspiele. Eigentlich heißt es dort Gewaltlosigkeit und Geduld, einander in Liebe ertragend. Zu den Kennzeichen des Reiches Gottes gehört die Einheit. Die Einheit im Geist, der ein Band des Friedens schafft, das die Kinder Gottes miteinander verbindet. Da ist schon etwas ganz Wesentliches gesagt. Was macht die Einheit einer Gemeinde aus? Wenn wir Menschen begegnen, dann geschieht innerhalb von Sekunden, manchmal sogar Zehntelsekunden, eine emotionale Einschätzung, eine intuitive Einschätzung, ob der andere uns sympathisch ist oder nicht. Das können wir gar nicht steuern. Das läuft automatisch ab. Und schon haben wir eine Voreinstellung. Wir sind voreingenommen dem anderen gegenüber. Sympathie, ob wir die gleiche Wellenlänge mit Menschen haben, der Nasenfaktor sozusagen, spielt eine ganz große Rolle. Und da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Das spielt auch in der Gemeinde eine Rolle. Die entscheidende Frage ist, ob ich über diese Voreingenommenheit hinweggehen kann. Es spielen auch Frömmigkeitsstile in einer Gemeinde eine große Rolle. In manchen Gemeinden ist der Frömmigkeitsstil sehr einheitlich, eine Art Monokultur. In unserer Gemeinde haben wir sehr unterschiedliche Frömmigkeitsstile. Die ergeben sich ja auch schon aus den unterschiedlichen Typen. Mancher ist eher ein kontemplativer Typ, mancher ist eher jemand, der aus sich herausgeht, ein tatkräftiger. Das ergibt auch schon eine andere Art von geistlichem Leben. Und dazu kommen dann noch unterschiedliche Meinungen in bestimmten Fragen und auch unterschiedliche theologische Erkenntnisse. Es ist doch interessant, wo es um die Einheit der Gemeinde geht, dass all das, was ich jetzt aufgezählt habe, überhaupt nicht erwähnt wird. Spielt keine Rolle. Weder Sympathie noch Meinungsfragen, sondern es gibt eine grundlegende Botschaft in diesem biblischen Text. Und der wird schon dadurch ausgesagt, bewahrt die Einheit. Ja? Ich ermahne euch nun, dass ihr der Berufung würdig lebt, ertragt einander und so weiter. Und dann Vers 3, und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Man kann nur etwas bewahren, was schon da ist. Das unterscheidet die Einheit der Gemeinde Jesu Christi von anderen Gruppen und Gruppierungen. Dass uns eine Einheit vorgegeben ist, auf die spricht Paulus die Gemeinde in Ephesus an. Eine Einheit, die sie nicht selbst gemacht haben. Eine Einheit, die geschaffen wurde, die vorgegeben ist für die Gemeinde. Und dann drückt er das in diesem Text sehr plastisch aus. Er spricht 7-mal von Einssein oder von einer Einheit, die vorgegeben ist. Ein Leib oder ein Körper, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Ein Heiliger Geist, ein Herr, Jesus Christus, ein Gott und Vater. Und dieser Vater hat viele Kinder, aber sie gehören zusammen. Ein Herr, der uns erlöst hat. Das ist nichts, was wir getan hätten. Ein Geist, der uns neu geboren hat und der uns miteinander verbunden hat und mit Gott verbunden hat. Nur durch die Verbindung mit Gott ist diese grundlegende Einheit hergestellt. Das ist eine besondere Einheit in allen Gruppierungen in dieser Welt, weil sie kein menschliches Fundament hat, sondern ein göttliches Fundament. Ich möchte nun nicht über alle 7 Stichworte in dieser Predigt darauf eingehen. Ich starte mal mit einem Körper. Als du zu Jesus gerufen wurdest, in seine Nachfolge, wurdest du auch in seine Gemeinde berufen. Das ist nicht zu trennen. Jesus hat seine Jünger, die er gerufen hat, immer von Anfang an sofort auch in die Gemeinschaft seiner Leute hineinberufen. Und diese Gemeinde wird ja der Körper Jesu genannt. Und manche sagen, ja, ich gehöre zum unsichtbaren Leib Christi. Ein Körper ist sichtbar. Es gibt eine unsichtbare Gemeinde, das sind die, die tot sind im Himmel. Die sind für uns unsichtbar. Aber auf dieser Erde ist der Körper Jesu Christi sichtbar. Das ist gerade das Besondere an der Gemeinde Jesu, dass er möchte, dass durch diesen sichtbaren Körper seiner Gemeinde das, was er tun will, in dieser Welt auch sichtbar für die Menschen passiert. Nicht irgendetwas Unsichtbares. Das tut Gott auch. Aber er möchte, dass er selbst auch sichtbar wird in seiner Gemeinde. Also der Körper ist konkret, den kann man anfassen. Und zu diesem Körper gehören eben die unterschiedlichen Körperteile. Ja, die Hand, der Fuß, die Nase, die Leber und was alles so dazugehört. Wie ist nun diese Gemeinschaft entstanden? Menschliche Gemeinschaften entstehen so, dass Hand und Fuß und Nase und Leber sich entscheiden, wir wollen zusammengehören. Aber so entsteht kein Körper. Und so ist auch der Körper Jesu Christi nicht entstanden. Sondern es ist sein Leib, den er zusammengefügt hat. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du dazu. Du hast einen Platz in diesem Körper. Du bist berufen, Hand, Fuß, Nase oder Leber oder was auch immer, Herz zu sein. Das gehört zu deiner Berufung. Im 1. Korinther schreibt Paulus, wir werden durch den Heiligen Geist hineingetauft in den Leib Christi. Da ist zunächst mal mit gemeint, der Heilige Geist gliedert uns ein. Und das wird mit dem Bild der Taufe, dass wir hineingetaucht werden in den Leib Christi. Taufe ist dann ein sichtbares Zeichen dafür. Nun leben wir in einer sehr individualistischen Kultur, wo wir selbstverständlich das Recht haben, es ist auch gut so, dass wir dieses Recht haben, zu entscheiden, zu welcher Gemeinschaft ich gehören will. Aber ob ich zur Gemeinde Jesu Christi gehören will, als Christ, wenn ich denke, das könnte ich entscheiden, dann ist das ein Irrweg. Wenn du nicht Teil der sichtbaren Gemeinde Jesu Christi bist, dann lebst du nicht deine Berufung. Dann bist du wie ein Fuß, der ganz alleine durch die Welt läuft. Ich möchte mir das nicht so vorstellen, ganz plastisch. Dann bist du wie eine Hand, ja, die kann ja noch nicht mal sich irgendwie weiter bewegen. Die liegt irgendwo rum. Und so könnten wir das durchbuchstabieren. Also ein Christ, der eigentlich berufen ist und für den Gott schon einen Platz in seiner Gemeinde vorgesehen hat und er nimmt diese Berufung nicht wahr, dem fehlt ganz Entscheidendes. Du hast nicht die Verbindung zu seinem Körper. Und zu diesem Körper gehört die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit, sodass wir uns ergänzen. Und das ist die schöne Seite dieses Körpers, das Wunderbare. Ich möchte nun zu einem zweiten Stichpunkt kommen, das uns ja in letzter Zeit auch beschäftigt hat. Eine Taufe. Für die ersten Christen war das klar. Deswegen konnte Paulus das auch so einfach hier schreiben. Jesus hat die Taufe eingesetzt und hat gesagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, lehret sie alles, was ich euch geboten habe und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer zum Glauben kam, wurde zeitnah auf den Namen Jesu Christi getauft. Und in vielen Ländern heutzutage ist die Taufe immer noch das Kennzeichen. Hier ist jemand Christ geworden. Was vorher unsichtbar passiert ist, das interessiert die meisten Menschen außerhalb nicht, sondern gerade in muslimischen Ländern auch, wenn jemand sich taufen lässt, dann ist er wirklich Christ. Und dann beginnen dort oft die Schwierigkeiten auch. Taufe von unmündigen Kindern wird im Neuen Testament nicht erwähnt. Es mag einige Ausnahmen gegeben haben. Wir wissen nichts von den Jüngern Jesu, dass sie noch einmal getauft wurden. Sie wurden ja nur von Johannes dem Täufer getauft. Aber andere, die eine andere Taufe erlebt haben, zum Beispiel die Johannesjünger in Ephesus, da fehlte so viel am Glauben, dass sie noch einmal getauft wurden. Und erst später hat sich dann die Idee der Kindertaufe entwickelt. Und bis ins 4., 5. Jahrhundert hinein war man innerhalb der Gemeinde Jesu noch unentschieden. Es gab unterschiedliche Meinungen zur Frage der Kindertaufe, ob die überhaupt zulässig ist. So gab es Bischöfe, die unterschiedliche Meinungen hatten und es gab Gemeinden, die unterschiedliche Praktiken hatten an der Stelle. Noch bis ins 5. Jahrhundert hinein. Und erst im Laufe dann der Zeit, als das Christentum sozusagen Volksreligion wurde, hat sich dann die Kindertaufe durchgesetzt. Und da begann es, dass man der Taufe eine rettende Wirkung zugesprochen hat. Also nicht, wer da glaubt und getauft wird, der wird errettet werden, sondern wer tauft, getauft wird, der wird errettet werden. Also der Taufe wurde eine eigene Wirkung zugeschrieben. Und ich weiß nicht, ob sie das so scharf gemeint hat, aber das klingt natürlich an, wenn vorletzten Samstag Margot Käßmann im interkulturellen Weihnachtsgottesdienst zum Schluss ihrer Predigt gesagt hat, wir werden Kinder Gottes durch die Taufe. Das würden wir nicht unterschreiben. Wir werden Kinder Gottes durch eine neue Geburt, durch den Heiligen Geist. Die Taufe errettet nicht und macht uns auch nicht zu Kindern. Und so ist die Taufe zu Gläubigen. Und so ist die Taufe zu etwas Trennendem geworden. Das, wo Paulus hier sagt, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ist auf einmal zu etwas Trennendem geworden in der gesamten Christenheit. Und das ist schmerzlich, dass wir das heute als Christen, wenn wir alle Christen betrachten, nicht mehr so sagen können, wie es hier steht. Aber betrachten wir uns diesen Bibeltext. 6-mal steht dort, eins, ein Herr, ein Glaube, ein Vater, ein Geist, eine Hoffnung. Sechsmal und einmal können wir das zurzeit jedenfalls als Christen untereinander nicht mehr so sagen. Soll uns das trennen, dass wir an einer Frage unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen haben? Wäre das wichtiger als der eine Vater, der eine Herr, der eine Geist, der eine Leib Christi, der immer noch ist, auch wenn er an manchen Stellen zerrissen ist und es manchmal schwierig ist? Wir würden uns an der Einheit versündigen, wenn wir nicht diese Einheit, die Gott gestiftet hat, bewahren würden. Paulus spricht vom Bewahren. Wir müssen sie nicht schaffen. Und wir würden uns auch versündigen, wenn wir den Glauben von jemandem, der in unserer Gemeinde lebt, Gemeinschaft mit uns hat, viele sogar mitarbeiten, nicht genauso werten würden, auf der gleichen Ebene wie mein eigener Glaube. Das hätte mit Demut nichts zu tun. Das wäre Hochmut. Keiner steht über dem anderen. Es gibt kein exklusives Verständnis von besseren Christen. Wie gehen wir nun mit Unterschieden in der Gemeinde um? Wir haben ja überhaupt kein Problem, wo die Unterschiede so sind, dass wir uns ergänzen. Unterschiedliche Begabungen, freut man sich. Der eine kann das, ich kann das und wir können uns gut ergänzen. Ja? Manche Erkenntnisse merkt man auch, oh, der eine ist mir voraus, da kann ich noch ganz viel lernen, er ergänzt mich. Das ist alles eher die wunderschöne Seite der Unterschiedlichkeit. Es gibt auch unterschiedliche Themen, die in unserem Leben zu unserer Berufung gehören und wo wir uns besonders engagieren. Das ist auch prima. Aber was machen wir, wenn es wirklich um uns wichtige Fragen geht? Erstmal uns wichtige Fragen. Ob die aus Gottes Sicht dann so wichtig sind, ist noch eine andere Sache. Viele von euch kennen wahrscheinlich diese kleine Geschichte, wo jemand so ein Vorbild in geistlicher Demut abgibt. Das sind zwei Christen, die haben in einer Sache vollkommen unterschiedliche Meinungen. Und dann sagt der eine, du, das ist doch ganz einfach. Du hast deine Meinung und ich habe seine Meinung. Ja, da wird es so offensichtlich. Aber machen wir es uns nicht vor. Manchmal schleicht sich das ein. Dass wir denken, ich habe die richtige Auslegung der Schrift. Du wirst da auch noch hinkommen. Ich denke, mit Demut hat das nicht viel zu tun. Es wäre aber auch ein fauler Friede, wenn wir alles harmonisieren wollen, wenn wir Konflikte nicht offen austragen, wenn Machtspiele dann im Untergrund stattfinden, wenn ein Streiten über eine Frage nicht fair und ehrlich ist, sondern mit schmutzigen Tricks passiert, indem wir den anderen herabsetzen und so weiter. Es wäre ein fauler Friede, wenn wir unterschiedliche Meinungen in der Gemeinde nicht ernst nehmen würden und so tun würden, als wären sie nicht da. Das ist ja ein Teil des Trends, in dem wir heute leben, dass man sagt, ich lass dich stehen, du lässt mich stehen, alles gut. Dann wächst man am anderen nicht mehr. Man reibt sich natürlich auch nicht. Man lässt sich einfach nur stehen. Man kann das auch Gleichgültigkeit nennen. Und das führt letztlich zu einer Beliebigkeit. Weil es dann eigentlich egal ist, ob man so denkt oder so denkt, dann nimmt man sich nicht ernst und den anderen letztlich auch nicht. Paulus und Petrus haben heftig gestritten über bestimmten Fragen der Beschneidung oder Nichtbeschneidung und wie verhält man sich dann in der Gemeinde. Im Galaterbrief beschreibt Paulus das sehr offen, dass er sich öffentlich mit Petrus gestritten hat, weil Petrus, obwohl eine Entscheidung herbeigeführt worden war in der Gemeinde Jerusalem, dass die Heiden nicht extra beschnitten werden müssen, dass man sich auch nicht an die Speisegebote halten soll, er dann die Gemeinschaft mit den Heiden verweigert hat, der Petrus. Und die Gemeinde in Jerusalem, in Antiochien, als sie ihr Konzil hatten, Apostelgeschichte 15, da steht es ausdrücklich, nachdem sie eine Weile gestritten hatten, kommen sie dann ganz zum Schluss zu dem Ergebnis, wir und der Heilige Geist haben beschlossen. Und dann haben sie einen Kompromiss gefunden. Also die Gemeinden im Neuen Testament sind nicht anders als wir heute, vom Grundsätzlichen her. Wir konnten nun in dieser Frage, ob wir bei der Aufnahme von Mitgliedern eine Ausnahme machen, eine seelsorgerliche Ausnahme, wenn jemand aufgrund seiner gesamten Biografie sagt, jetzt wäre für mich die Taufe nur eine Übertrittstaufe. Das kann ich nicht verantworten von meinem Gewissen. Da konnten wir uns nicht einigen, eine solche Ausnahme zu machen, auch wenn die Mehrheit der Gemeinde das so sieht. Und ich will offen sein. Ja, ich bin enttäuscht. Und das geht vielen so, die diese Ausnahme gerne gesehen hätten. Und dann kam eine Phase, wo ich mich richtig geärgert habe. Und das breite ich jetzt mal nicht aus. Und es tut mir leid, es schmerzt mich für manche Geschwister, die zu uns gehören, zu unserer Einheit, die wirklich diese Gemeinde, in dieser Gemeinde leben, geistlich und menschlich und mitgestalten. Und wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir unterschiedliche Meinungen sind und wir können es nicht zu einem Ergebnis führen? Kündigen wir dann die Einheit auf? Oder bewahren wir sie? Trotzdem. Das, finde ich, ist die entscheidende Frage. Paulus sagt hier, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Es fällt mir schwer, aber ich werde es ertragen. Und auch die Sichtweise anderer ertragen. Was uns verbindet, ist größer. Viel, viel größer. Das ist das Entscheidende. Ich will euch ehrlich sagen, es hilft mir auch, es zu ertragen, weil unsere Gemeindeordnung nur eine menschliche Ordnung ist. Sie ist nicht das Wort Gottes, sondern die Gemeindeordnung soll helfen, dass wir das Gemeindeleben verlässlich gestalten können, dass wir gute Regeln miteinander haben. Die Einheit, die Jesus geschaffen hat, das ist eine Basis, die geht viel, viel tiefer und das ist ein Fundament. Eine Gemeindeordnung ist kein Fundament. Und wenn, so wie ich denke, unsere Ordnung jetzt nicht mit der geistlichen Wirklichkeit übereinstimmt, dann ist doch die Verbindung auch zu den Geschwistern, die jetzt nicht offiziell Mitglieder dieser Gemeinde sein können, viel, viel größer, als diese Ordnung hergibt. Und ich sag es jetzt mal denen, die es schmerzt, dass die Gemeinde sich so entschieden hat. Nicht der größte Teil, aber von unseren Ordnungen her, die Gemeinde hat so entschieden. Du bist Teil dieses Leibes Christi, der Walderseestraße. Du warst es bisher und du bleibst es auch. Weil uns diese Einheit 6x1 verbindet, auch wenn wir in der Tauffrage unterschiedlich sind. Dieses Fundament bleibt und ich hoffe, dass du das auch bewahren kannst für dich, auch wenn es jetzt schmerzlich ist. Noch 2 Gedanken. Der eine über Vielfalt statt Monokultur, Weite statt Enge. Es kann viel einfacher sein, in einer Gemeinde zu leben, wo man einer Meinung ist. Gemeindliche Monokulturen haben eine gewisse Attraktivität. Aber nicht auf Dauer. Wir haben letzten Sonntag einen Schöpfungssonntag gehabt. In der Schöpfung Gottes entwickelt sich Vielfalt und sie ergänzt sich. Und Gemeinden, die in der Frömmigkeit und auch in geistlichen Überzeugungen einheitlich sind, sind es manchmal nur am Anfang. Das kann ein einfacher Start sein. Aber wenn die Leute sich weiterentwickeln, auch geistlich weiterentwickeln, dann wird die Gemeinde wird vielfältiger. Und die Unterschiede werden deutlicher. Und dann kann man entweder gehen oder eine Gemeinde entwickelt sich zu einer größeren Weite und größeren Vielfalt. Das kann man überall beobachten. Und ich bin so froh, in einer Gemeinde zu leben, die keine Monokultur hat, sondern wo wir unterschiedliche Meinungen in manchen Fragen haben, wo wir auch unterschiedliche Frömmigkeiten haben, wo nicht diese Enge ist, du musst genauso sein wie ich, sondern wo Weite ist, wo wir unsere Identität nicht durch Abgrenzung schaffen, weil wir anders sind, sondern wir wollen das leben, was wir erkannt haben vor Jesus. Und in einer solchen Gemeinde will ich auch leben, wo man gemeinsam unterwegs ist, wo man das zulässt, wo der eine Herr, der eine Geist, der eine Gott, der eine Leib Christi, der eine Glaube, die eine Hoffnung wichtiger ist als Unterschiede. Und für die meisten von uns auch die eine Taufe. Es gibt ja auch andere Fragen, wo wir unterschiedliche Meinungen sind. Und wenn ich zurückgucke auf meine eigene geistliche Biografie, ich hatte vor 40 Jahren, vor 30 Jahren in einer ganzen Reihe von Fragen vollkommen andere Ansichten als heute. Ich war aufgrund meines Bibelverständnisses vor 40 Jahren der Auffassung, dass eine Frau nicht Pastorin werden kann oder leitende Aufgaben wahrnehmen kann in der Gemeinde. Erst durch ein intensiveres Bibelstudium hat sich da meine Meinung geändert. Zum Glück. Und so könnte ich jetzt aufzählen, und das wird euch genauso gehen, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid. Und ich merke auch, dass manche andere Frage, mit der ich mich beschäftige, wo sich meine Sichtweise ändert, meine Erkenntnisse ändern. So wie Paulus sagt, unsere Erkenntnisse sind Stückwerk. Und wenn ich möchte, dass wir alle einer Meinung sind in bestimmten Fragen, dann müsste man ja jedes Mal die Gemeinde wechseln, wenn man sich verändert oder andere sich verändern, wenn man seinen Erkenntnissen eine größere Weite bekommt. Das kann es doch wohl auch nicht sein. Also die Einheit durch Jesus bringt weder einen faulen Frieden hervor, wo man so tut, als ob, noch eine Einheitlichkeit, die nicht echt ist. Und dann können wir leben in einer Gemeinde der Weite und nicht der Enge, keine Gemeinde der Gleichförmigkeit, sondern der Verschiedenheit. Und das fordert uns immer wieder heraus. Zur Demut, dass wir uns ernst nehmen, auch den anderen. Auch zur Sanftmut, dass wir nicht mit Gewalt versuchen, etwas dem anderen aufzuzwingen oder zu verändern. Zur Geduld, zum Ertragen in Liebe. Und lasst mich doch noch einen letzten Punkt sagen. Wenn wir diesen Weg gehen, und wir gehen ihn ja, und wir wollen ihn weitergehen, dann sind wir ein Zeugnis in dieser Welt. Jesus hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid und Liebe untereinander habt. Die Zersplitterung der Christenheit hat das Zeugnis des Glaubens verdunkelt. Wirklich verdunkelt. Wir feiern 500 Jahre Reformation. Und da sind wirklich wichtige Anliegen des Glaubens wieder neu entdeckt worden. Eine Erneuerung der einen Kirche ist damals nicht möglich gewesen. Gut, gab früher auch schon mal eine Trennung. Aber was dann folgte, war, dass nicht nur eine neue Kirche entstand, sondern aufgrund des Abendmahlstreits hat sich dann die reformierte Kirche und die lutherische Kirche getrennt. Und in der reformierten Kirche gibt es dann die ganz Reformierten und die noch weniger Reformierten und die besonders Reformierten, also eine Vielzahl. Und wir wissen aus unserer eigenen Geschichte, dass die Täufer, die so unsere geistlichen Vorfahren sind, sie wurden verfolgt. Sowohl von der reformierten wie von der lutherischen Kirche und viele wurden ermordet. Aufgrund einer anderen theologischen Erkenntnis. Und heute ist die Christenheit zersplittert in zigtausend Denominationen. Das macht unser Zeugnis in dieser Welt immer wieder schwierig. Und wenn Leute sich geschichtlich ein bisschen beschäftigen und dann sehen, dass christliche Kirchen sich mit politischer Macht gegenseitig bekämpft haben, sogar mit Waffengewalt, dann kann ich verstehen, dass manche sagen, also, was soll ich damit anfangen? Aber wenn wir die Einheit leben, sowohl innerhalb der Gemeinde wie auch im Miteinander mit anderen Christen, ist das ein Zeugnis. Und es ist ein starkes Zeugnis. Auch wenn wir nicht unsere Identität als Baptisten durch Abgrenzung deutlich machen müssen. Keine Feindbilder aufbauen. Ich habe vorhin gesagt, es gab einen Trend, man lässt sich gegenseitig stehen. Ich habe den Eindruck, im Moment verändert sich etwas gesellschaftlich. Es gibt einen stärkeren Trend zur Polarisierung. Schwarz-Weiß-Denken hilft, sich besser zu orientieren in dieser komplizierten Welt. Und dieser Trend wird zurzeit recht stark. Ob das Nationalismus ist, Identität durch Abgrenzung. Die religiösen Konflikte haben zugenommen in dieser Welt. Aber die Welt sehnt sich letztlich nach Frieden. Und wenn wir als Gemeinde Jesu, und damit meine ich uns als Gemeinde, im Kleinen, aber auch im Miteinander mit anderen Christen, wenn wir zeigen, man kann trotz Unterschiedlichkeit eins sein, ist das ein ganz starkes Zeugnis für das Evangelium und für die Einheit in Jesus. Ein Zeichen versöhnter Verschiedenheit. Wenn wir in Jesus eins sind, dann trennen uns Unterschiede nicht. Dann verbindet uns der Glaube und der Heilige Geist knüpft ein Band des Friedens. Und dann wird sichtbar, was in Vollkommenheit noch aussteht, nämlich der 6. Vers. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Allein über diesen Satz könnte man noch 30 Predigten halten, mindestens. Aber das ist die Einheit, auf der wir bauen, nämlich eine von Gott gewirkte Einheit. Amen.